In dieser Episode nehmen wir dich mit auf eine Tour durch Frankens Wälder. Wir sind Sandra
und Nadine
und das ist Franken erleben.
Fit für dein nächstes Abenteuer in Franken mit Maintalbetten. Denn nur ausgeruht kannst du die Schönheit und Vielfalt Frankens in vollen Zügen genießen. Beim fränkischen Bettenspezialisten in Reundorf bei Lichtenfels kannst du dir im Werksverkauf dein individuelles Bett zu echten Fabrikpreisen sichern. Das Familienunternehmen sorgt mit einer großen Auswahl an Polster- und Boxspringbetten für Wohlfühlgarantie. Eine erholsame Nacht in deinem Traumbett ist der beste Start für noch mehr Spaß und Entdeckungen in Franken.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Franken erleben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über Frankens grüne Vielfalt. Wir verraten euch, welche Wälder es gibt, was man dort alles finden und unternehmen kann, aber auch wie schwierig es ist, einen Wald in Deutschland zu kaufen. Außerdem einige kuriose Fakten über den Wald und seine Bewohner.
Wir sind Sandra und Nadine von infranken.de und zusammen mit unseren Kollegen Florian und Julia erzählen wir euch von den schönsten Seiten unserer Heimat. Franken erleben zeigt das, was du in Franken erleben kannst, als Einheimischer und auch als Tourist.
Und da geht es für uns dieses Mal zu den 10 Naturparks in Franken, die mit rund 15.000 Quadratkilometern fast die Hälfte des Urlaubslandes ausmachen. Und jeder Naturpark hat seinen eigenen Charakter. Wer in den fränkischen Naturparks unterwegs ist, entdeckt die offenen Fernen der Bayerischen Rhön, das Schiefergebirge des Naturparks Frankenwald oder wandelt zwischen den uralten Eichen im Spessart. Ja, dann gibt's natürlich auch noch viele Felsen und Höhlen im Naturpark Fränkische Schweiz im Frankenjura. Oder im Naturpark Steigerwald genießt man das Zusammenspiel von Main und Aisch. Und im Fichtelgebirge gibt's vor allem markante Felsen. In den Haßbergen, wo ich herkomme, gibt's viele Burgen und Schlösser. Und im Naturpark Altmühltal erinnert die Landschaft an südliche Gefilde. Ja, dann gibt's zuletzt noch den Naturpark Frankenhöhe. Und der gehört zu den sonnenreichsten Gebieten im süddeutschen Raum. Allen fränkischen Naturparks ist ein Ziel gemeinsam, und zwar die Natur und die Landschaft zu bewahren, ohne dabei den Menschen auszuschließen.
Sehr schön. Ja, bei uns in den ganzen fränkischen Wäldern, da gibt es ja einiges, das man unternehmen kann und auch genießen kann, wie du schon gesagt hast. Einfach jeden mitnehmen, niemanden ausschließen, aber auch ja, dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist und die Natur Natur sein darf. In unseren fränkischen Wäldern gibt es ganz viele Attraktionen, die man da mitmachen kann. Zum Beispiel, also Wandern, ganz klar, ne? Hier Frankenwald, Fränkische Schweiz, Fichtelgebirge. Wanderwege gibt es unzählige. Was auch super ist, Fahrradfahren oder so richtige Mountainbike-Touren. Im Frankenwald zum Beispiel findet ihr geführte Mountainbike-Touren oder auch Mountainbike-Parks oder solche Fun-Trails. Was noch im Fichtelgebirge gibt, sind Alpaka-Wanderungen. Kann man da machen, habe ich schon mal eine mitgemacht. Im Winter bekommt man dann so einen Alpaka an die Hand. Schön in Bischofsgrün ging das Ganze los, durch den Wald im tiefsten Schnee gestapft. Kann ich wirklich empfehlen, macht echt sehr viel Spaß. Alternativ gibt's auch Lama-Tracking, finde ich auch irgendwie ganz witzig, wird wahrscheinlich ähnlich ablaufen. Wer Wälder, fränkische Wälder oder Franken mal von oben sehen möchte, Heißluftballonfahrten werden auch angeboten. Und, was ich richtig witzig finde, in der Fränkischen Schweiz gibt es geführte Pony- und Eseltouren. Da wäre ich ja auch mal voll dabei, mit so einem Pony durch den Wald. Why not?
Aber beim Führen, oder?
Also mit dem ja, Führen. Ja, ne, Kinder dürfen sich auch draufsetzen. Ja, ich bin kein Kind mehr. Aber ja, du kannst sie dann durch den Wald führen, mit denen spazieren gehen. Finde ich aber auch echt putzig. Und da hatten wir es ja auch schon in einer anderen Folge drüber. Und du hast auch gerade das Altmühltal erwähnt. Wasserwandern geht auch wunderbar in Kombination mit Wald. Wenn man das Ganze einfach vom Wasser aus mit einer geführten Kanutour mal erleben möchte. Ich weiß tatsächlich nicht, von wann bis wann das geht, Aber ich selbst bin mal privat im Herbst Kanu gefahren und fand es total schön, wenn halt alles außenrum schon bunt wird, ist nochmal eine ganz andere Sicht der Dinge da drauf und ist echt sehr, sehr schön. Also in unseren fränkischen Wäldern gibt es auch ganz viel zu erleben.
Ja, also für Outdoor-Liebhaber ist eigentlich so alles dabei. Wer es nicht so ganz so sportlich haben möchte, kann auch einfach Waldbaden bzw. die Waldtherapie machen. Das hat auch sehr viele positive gesundheitliche Effekte. Erstmal, was ist Waldbaden überhaupt? Also Waldbaden bezeichnet den Aufenthalt im Wald und ist eigentlich an keinen bestimmten Verhaltensweisen geknüpft. Also viele machen so Achtsamkeitstechniken oder Meditationen. Manche machen auch Tree-Hugging, also umarmen Bäume.
Okay.
Und da gibt es auch einige Apps, die man sich kostenlos runterladen kann auf Smartphone, die ja so kostenlose Meditationsübungen anbieten. Kann man dann einfach hören und Bäume umarmen oder einfach durch den Wald laufen und zuhören. Und das hat ganz verschiedene Gründe. Aber was ich auch besonders spannend fand, ein Grund, warum das quasi gesund sein soll, ist zum einen die genetische Komponente. Also dass Menschen einfach genetisch das Bedürfnis nach einer beruhigenden Naturumgebung haben. Aber auch sowas wie Reduktion von sozialer Reize. Also ich meine, wir sind hier voll reizüberflutet in unserer Gesellschaft. Und einfach psychisch darunter zu kommen, ist Waldbaden super.
Allgemein glaube ich einfach ein bisschen so, erstmal rausgehen. Vielleicht auch, also wir zeichnen ja die Folge jetzt gerade für den November auf, in der kalten, düsteren Jahreszeit, dass man vielleicht trotzdem sich aufrafft, auch wenn es vielleicht gerade schon die Sonne untergeht am Nachmittag nach der Arbeit, einfach nochmal rauszugehen, was anderes zu sehen und zu hören, mal ein bisschen in die Ferne gucken, Handy daheim lassen oder in der Jackentasche zumindest und dann das Ganze mal genießen. Für mich wäre so dieser Begriff an sich mit diesem Waldbaden oder Bäume umarmen gar nichts, sondern einfach so mal ein bisschen spazieren gehen einfach.
Aber das ist letztendlich auch Waldbaden.
Ja,
also
ja.
Spazieren gehen, einfach mal auch dadurch den Kopf ausschalten können, auf die Geräusche achten und so.
Und auf den Geruch.
Ja.
Zum einen die frische Luft, dann meistens so der feuchte Waldboden. Wenn so ein bisschen so eine Mischung aus frisch und modrig, finde ich, ist es so Wald für mich oder so Baumrinde, finde ich voll schön. Und ich kann es absolut unterschreiben, dass das was ist, was einen ja erdet und ein bisschen ja diese Reizüberflutung aus dem Alltag halt wegnimmt und den Stress so ein bisschen reduziert. Also auf jeden Fall. Wäre das auch was für dich schon, oder? Du bist doch eh so ein Naturmensch.
Ja, total. Also ich war schon so als Kind und Teenager immer total oft im Wald. Aber sonst auch, ich wohne ja direkt am Wald, also umgeben von Wäldern und Feldern, sage ich jetzt mal. Ich brauche vielleicht eine Minute in den Wald.
Ja.
Deswegen bin ich da schon echt oft. Und ich versuche jetzt eben auch, jeden Tag eigentlich mal spazieren zu gehen nach der Arbeit. Weil ich finde, wenn man irgendwie die ganze Zeit nur daheim sitzt oder im Homeoffice oder auch im Büro und dann ist es so kalt und dunkel schnell, dann rafft man sich auch nicht auf und geht raus. Und das zu vermeiden, ja.
Sich einfach ein bisschen zwingen. So.
Schon auch, ja. Aber es tut auch echt immer gut. Also ich war gestern tatsächlich erst im Wald, habe einen Waldspaziergang gemacht nach der Arbeit. Das war echt richtig schön, auch dieser Geruch, wo du gerade gesagt hast. Einfach so richtig nach Herbst. So nach feuchter Erde auch.
Ja.
Es war echt total schön. Und ich habe bald wieder mein Herbstfest.
Dein Herbstfest?
Ja, genau. Da habe ich ja schon in unserer Herbst-Bucketlist-Folge darüber gesprochen.
Stimmt, mit Freunden und so, ne?
Dass genau.
Dass du immer einlädst. Und ja, ich erinnere mich.
Und habe dafür schon Deko gesammelt. Also Kastanien oder Eicheln, Blätter,
Tannenzapfen. Was macht man danach damit wegschmeißen? Oder?
Man kann schon eigentlich es trocknen, aber Kastanien schimmeln, glaube ich, irgendwann. Also die sollte man dann entsorgen. Und ja, also Blätter braucht man jetzt nicht aufheben, kann man jedes Jahr neu sammeln, finde ich auch schön.
Oh Gott, ich habe damals als Kind, das macht man ja aus irgendeinem Grund, halt Blätter in Büchern getrocknet. Also weil schon so, dass die dann platt werden und so und damit gebastelt. Und ich habe so ein richtig fettes Märchenbuch gehabt und ultra viele Blätter da rein und gepresst und habe die vergessen. Und irgendwann, oh Gott, haben wir den Dachboden entrümpelt und ich habe dieses Märchenbuch wieder gefunden, habe so durchgeblättert und dann sind mir lauter so Blätterfetzen entgegengekommen, weil ich die einfach vergessen habe.
Ah. Also hat es nicht geklappt mit dem Trocknen? Sind die kaputt gegangen?
Ja, doch schon, aber die waren da halt über Jahre in diesem Märchenbuch drin, weil ich es nie mehr aufgemacht habe, die total vergessen. Aber an sich hat es funktioniert, ja.
Ist jetzt übrigens richtig Trend, also so Pflanzen, Blumen trocknen. Da gibt es jetzt echt einige Firmen auch, die so ein, ja, so ein Holzdruckteil quasi verkaufen, wo man auch richtig das einspannen kann zwischen Blättern, damit man ja Blüten oder so oder auch Kräuter trocknen kann, um die dann vielleicht auch als ja einzurahmen oder so an die Wand.
Also, oder so Trockenblumensträuße selber machen, geht das auch?
Nee, weil das presst, das ist also wirklich so eine Pressmaschine.
Okay.
Ja.
Ja, crazy.
Also ist jetzt echt trendig. Früher hat man es halt in Märchenbüchern gemacht, jetzt werden so bestimmte Geräte verkauft. Ja.
Aber bist du dann auch so jemand, wenn du jetzt hier so dein Herbstfest vorbereitest oder allgemein, sammelst du Essbares im Wald? Du nickst?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich sammle nichts Essbares fürs Herbstfest. Ich finde auch, da ist das Risiko ein bisschen eigentlich hoch, dass ich irgendwas Giftiges erwische und dann meine kompletten Freunde irgendwie flach liegen.
Ja.
Aber ich gehe schon ab und zu mal im Wald essbare Dinge, sag ich jetzt mal, sammeln. Aber eher so im Frühling oder Sommer, da gibt's ja einige Sachen. Also mit ein bisschen Glück kann man ja auch Himbeeren oder Brombeeren gibt's bei uns im Wald sammeln oder auch bestimmte Kräuter, Pflanzen, Bärlauch im Frühling sammeln oder Spitzwegerich habe ich auch schon gesammelt. Das ist auch gut.
Also ich muss sagen, ich bin da echt gar kein Fan davon. so das Pilze sammeln, ich kenne mich nicht aus, ich hätte immer Angst, dass das irgendwie giftiger ist. Oder
Pilze sammle ich auch nicht. Da habe ich auch zu viel
Also ich
Respekt
jemanden
vor.
Echt im Freundeskreis, der dreht immer völlig durch, wenn die Pilzsaison startet. Der fährt überall rum und räumt alle Wälder leer gefühlt. Aber der kennt sich halt auch aus und ist da voll dahinter. Das ist so sein Hobby. Aber ich denke mir da so, nee, also würde ich, ja, wir können die sammeln, aber ich esse die dann nicht.
Aber viele machen das ja auch just for fun. Also ich habe gestern, als ich im Wald
spazieren
war.
Ach, dann würde ich sie lieber stehen lassen, irgendwie.
Ja, also als ich gestern im Wald spazieren war, waren natürlich auch super viele Pilze. Und wir haben uns so in Anführungszeichen so einen Spaß draus gemacht, halt zu versuchen, die zu analysieren oder halt, zu sagen, was ist das für ein Pilz, kann man den essen? Und auf dem Handy, beim iPhone, gibt es ja auch diese
so
KI-Suche.
Ja.
Also wenn man ein Foto macht, dann schlägt es mir das auch vor. Bei Google zum Beispiel, was das ist. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Aber ich fand es eigentlich ganz witzig. Oder Google Bildersuche gibt es ja auch.
Ja.
Aber bei Pilzen sollte man echt sehr, sehr vorsichtig sein. Also entweder einen Kenner mitnehmen oder ein Buch oder nochmal nachfragen bei jemandem, der sich auskennt.
Voll.
Also wir haben bei infranken.de ja auch viele Artikel dazu, gefährliche Doppelgänger. Vielleicht kann man sich das auch mal durchlesen. Aber trotzdem würde ich mich nochmal absichern, weil da ist das Risiko einfach echt zu groß.
Ja, voll. Und ich weiß auch nicht, also so Bärlauch, ja, pflücke ich auch manchmal. Und dann wird er aber schön irgendwie weiterverarbeitet und gründlichst gewaschen und
ja, roh ist eh immer schwierig. Aber sowas wie Lindenblüten geht ja auch gut oder Waldmeister, Spitzwegerich oder Schafgarbe, also das.
Aber das verarbeitest du auch weiter, irgendwie zu Tee oder zu oder trocknen oder abkochen oder
ja, unterschiedlich. Also ja.
Weil, also das, oh Gott, da war ich auch noch Kind, da hat mein Papa im Wald Heidelbeeren gepflückt und meine Mama daraus der Marmelade gekocht. Und dann hat der schon damals gemeint, es ist mir so im Kopf geblieben, ja, da muss man mal aufpassen wegen hier Fuchsbandwurm. Und im Zuge unseres Podcasts und dieser Folge habe ich darüber recherchiert und es ist ja wahnsinnig ekelhaft. und ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlicher im Lotto zu gewinnen, als sich irgendwie diesen Parasiten einzufangen. Aber echt, die halten unfassbar viel aus, also diese Eier, auf, wenn die irgendwo dran kleben sollten. Erst bei minus 80 Grad, minus 80, über mehrere Tage hinweg, sterben diese Fuchsbandwurmeier. Also finde ich schon krass. Dann halt ansonsten irgendwie abkochen. Und wenn man irgendwas pflückt, auf jeden Fall gründlichst Hände waschen.
Aber sieht man die? Also so.
Das weiß ich nicht. Aber tatsächlich übertragen echt viele Füchse wohl diesen Fuchsbandwurm oder hinterlassen den halt, wenn die irgendwo ihren Kot hinterlassen oder so. Damit, ich esse ja sowieso gefühlt nichts aus dem Wald, weil ich das irgendwie komisch finde, aber jetzt noch weniger. Bin da vielleicht auch ein bisschen Schisser und andere würden sagen, jetzt sei mal nicht so und ja.
Aber ich finde halt, es kommt drauf, also man muss schon aufpassen, ne? Also viele Felder sind ja auch gespritzt oder so. Wenn da jetzt spitzwegerig irgendwie nebendran wächst, dann ja, sollte man das jetzt auch nicht roh essen, ne? Weil ja, da ist ja dann auch Spritzmittel drauf.
Ja.
Also man muss schon aufpassen, aber ich finde eigentlich je natürlicher, umso besser. Also bevor ich eine Tablette nehme, nehme ich halt lieber irgendwie meine Kräuter zur Hand.
Ja, das finde ich auch super faszinierend und habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich das cool finde, dass du das so dahinter bist und dich damit auch so voll beschäftigst und so eine kleine Kräuter- und Einkochhexe bist. Ich finde, dieses Wissen wird ja immer weniger wahrgenommen oder geteilt. Also ich schätze mal, unsere Omas wüssten da noch viel oder diese Generation, in unserer Elterngeneration wahrscheinlich schon sehr viel weniger und bei uns gefühlt niemand mehr, was du mit was anfangen kannst und was dir gut tut und was gegen was hilft. Deswegen da echt Props an dich. Aber es halt irgendwie dieses ganze selber sammeln und so angeht, da muss ich echt sagen, da ist mein Wald der Supermarkt um die Ecke. Okay. Bin ich da wenigstens safe.
Ja, ja, aber also ich meine, ich habe ja auch von vielem keine Ahnung. Habe auch viel recherchiert jetzt für den Podcast, was für Nüsse man essen kann, beziehungsweise halt. Ja, welche Nüsse man im Wald sammeln kann. Also wir haben auch bei uns Haselnusssträucher und Walnussbäume.
Okay.
Die kann man natürlich bedenkenlos essen, sowie die Edelkastanie, also Maronen. Die wachsen allerdings eher in mediterranen Klima. Was man sonst noch essen kann, ist die Buchecker und tatsächlich auch die Eicheln. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Allerdings, auch nur speziell zubereitet. Also geht bitte nicht raus, sammelt Eicheln und esst sie. Also das sagen auch Webseiten unterschiedliche Dinge, sage ich jetzt mal. Aber man soll sie auf jeden Fall mehrere Tage in Wasser einlegen, das Wasser regelmäßig tauschen, die Eicheln, die oben schwimmen an der Wasserfläche, aussortieren. Dann nochmal trocknen und so. Also es ist schon aufwendig, die dann zu essen. Und ja, wer macht das dann, ne? Also
wäre mir auch zu stressig.
Ja.
Aber Frage, also ich habe es noch nie gegessen. Das ist ja auch so ein Winterding eigentlich, so heiße Maroni oder Maronen eben. Hast du schon mal welche gegessen?
Ich habe schon mal welche gegessen,
wie
aber
schmeckt sowas?
Boah. Also ich finde, sie schmecken, also sind schon sehr trocken, würde ich sagen. Ich finde, die sind trocken. Ich finde, die schmecken trocken. Wir bekommen schon hier negative Vibes aus dem Off.
Ja. Ich habe noch nie welche gegessen. Ich weiß nicht, mich reizt es irgendwie nicht so, Kastanien zu essen. Also wieder Sachen aus dem Wald.
Ich finde sie geschmacklich schon sehr gut und auch interessant zu essen. Man isst sie ja nicht oft, sage ich jetzt mal, ne? Aber ich finde, die sind schon recht trocken. Wollt ihr irgendwas sagen?
Ja,
oder?
Vielleicht kann jetzt hier jemand aus dem Off, hier werden schon Finger geknackt, kurz beurteilen oder uns korrigieren. Also Flo und Julia wollen jetzt hier aus dem Off mal was über Maronen erzählen.
Feindliche Übernahme.
Ich hab mir das jetzt auch nicht länger anhören können.
Das war schon, also ich muss sagen, Maronen sind wie richtig lecker. Also ich liebe sie wie kleine mehlige Kartoffeln, aber mit so einem richtig feinen, nussigen Nachgeschmack. Und es gibt einfach nichts Besseres, wenn du auf einem Weihnachtsmarkt stehst und dir die Finger abfallen vor Kälte und du dann so eine heiße Tüte mit frisch gerösteten Maroni hast. Das ist einfach... Also ich kann es noch jedem empfehlen.
Vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach aus dem Bereich Nürnberg kommen und sobald die Winterzeit in Nürnberg ist, hast du überall deinen Stand mit heißen Maronen und die gehören einfach dazu und die sind so gottverdammt lecker. Also ich weiß nicht, was bei euch beiden falsch gelaufen ist in der Kindheit, dass ihr keine Maronen-Fan seid.
Das war jetzt aber ein ganz schön harter Roast. Oh! Entschuldigung.
Und mit diesem Wortwitz zurück an die Haupthosts dieser Folge.
Dankeschön.
Da wurden wir jetzt hier aber ganz schön gebasht. Okay, also To-Do für diesen Winter heiße Maroni essen.
Ja, Geschmäcker sind ja verschieden. Allerdings muss ich schon sagen, mehlige Kartoffeln, ich sag ja trocken, also sorry, aber also ich fand sie auch geschmacklich sehr gut. Aber ich glaube, es ist, wie Flo auch schon gemeint hat, in Unterfranken auch nicht so ein Ding eigentlich. Also jetzt bei Weihnachtsmärkten sieht man das eigentlich nicht so oft. Ich habe sie auch nur privat gegessen. Vielleicht waren die auch schlecht zubereitet.
Vielleicht auch das.
Hoffe ich, diejenige hört nicht zu, die das gemacht hat, aber ja.
Ich dachte auch immer, ich mag Sushi nicht, weil das erste Mal, als ich Sushi gegessen habe, das war auch privat damals in der Studentenbude zubereitet. Das war absolut widerlich.
Kann nur schlecht werden.
Ja, und mittlerweile, ich liebe Sushi. Und dann dachte ich mir auch, das schmeckt ja so bäh. Also wenn das immer so schmeckt, ist ja furchtbar. Dann habe ich jahrelang kein Sushi mehr gegessen. Also
wild.
Ja, vielleicht müssen wir echt mal so richtige Maroni probieren.
Also wer auf der Suche ist nach sehr guten Maronenrezepten, der kann gerne auf fränkischerezepte.de gehen. Da gibt es nämlich einige von Nudelgerichten, Risotto, alles Mögliche. Basic-Rezept, also wie man allgemein einfach Maronen zubereitet, da findet man alles. Für mich ist es nichts. Also das ist auch nicht geplant fürs Herbstfest, deswegen...
Ja, eben. Hier haben wir uns voll voran, zurück zum Herbstfest. Was erwartet denn deine Gäste da?
Soll ich mal kurz spoilern hier?
Ja.
Also was es damit auf sich hat, könnt ihr ja gerne in der anderen Herbstfolge nachhören, wenn es euch interessiert. Aber kurz zusammengefasst. Also es wird Salat geben mit Granatapfel, Walnüssen, Ziegenkäse. Und zwar Feldsalat, Schafsmäulchen. Das hatten wir auch mal in der Podcast-Folge,
ja.
In der anderen. Dann Kürbissuppe, natürlich ein Muss.
Natürlich.
Dann ja, Baguette mit verschiedenen Dips. Und als Nachtisch habe ich so ein Rezept online auch entdeckt, wo so Apfelscheiben umwickelt sind mit Blätterteigstreifen. Und wenn man die dann aufbacken lässt, dann sehen die aus wie so kleine Kürbisse.
Ah, und ja, als Stiel würde ich,
genau, als Stiel würde ich da noch so ein Salbeiblatt hinmachen, dass es auch süß ausschaut mit ein bisschen Puderzucker. Ja. Also das ist das Menü.
Sehr schön, hört sich gut an.
Ja, ich freue mich auch schon drauf. Aber noch kurzer Funfact zu den Kastanien. Was man im Wald sammeln kann, sind ja normale Kastanien. Die sollte man nicht essen, die sind nämlich auch gering giftig. Aber man kann sie natürlich auch sammeln und trocknen und dann in so Granulat schreddern und Waschmittel draus machen. Wahrscheinlich,
das hast du auch mal erzählt, dass du das sogar mal gemacht hast, ne?
Genau, in einer anderen Podcast-Folge. Ja. Ist natürlich wieder aufwendig, vermutlich für dich zu aufwendig.
Ja.
aber habe ich auch schon gemacht. Also funktioniert auch sehr gut und ist natürlich viel umweltfreundlicher, nachhaltiger, günstiger. Also ja, auch schonend für die Wäsche. Man kann dann auch ätherische Öle dazu geben, wenn man ein bisschen duften möchte. Haben wir auch einen Artikel auf infranken.de online. Also kann man gern mal googeln und nachlesen.
Nicht schlecht. Weil wir es jetzt auch so ein bisschen von Nüssen hatten, ich würde hier gern ein paar Fun Facts droppen. Weil, apropos Nüsse, die werden ja vergraben von Eichhörnchen im Wald. Und ich fand es total witzig, auch im Zuge der Recherche. Also so ein Eichhörnchen, das vergräbt vor dem Winter ungefähr 10.000 Nüsse.
Wow.
Erinnert sich dabei gefühlt gar nicht mehr dran und schafft es nur noch ein Viertel davon wieder auszubuddeln und der Rest bleibt einfach im Boden. Mit ein bisschen Glück wird ein Baum draus. Fand ich echt amüsant. Also die buddeln da Nüsse ein ohne Ende und finden sie dann einfach nicht mehr.
Vielleicht von anderen Eichhörnchen dann.
Vielleicht, ja. Es gibt echt Menschen, die das auch erforschen. Ne? Also es gibt Eichhörnchenforscher, die sich dem dann annehmen und das Verhalten von Eichhörnchen erforschen.
Wie wird man dann Eichhörnchenforscher?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung, wie man Eichhörnchenforscher wird. Weiß ich nicht, ob man dazu irgendwie vorher, weiß ich nicht, Förster, Jäger gewesen sein muss. Wobei, also das ist ja auch nicht so einfach, das zu werden.
Oh. Ja, das stimmt.
Oder überhaupt.
Also es gibt schon ja auch teilweise kuriose Berufe zum Thema Wald. Also Eichhörnchenforscher habe ich auch noch nie gehört. Klingt nach einem spannenden Berufsfeld.
Außergewöhnlich.
Außergewöhnlich, ja. aber wie du schon sagst, also Berufsjäger ist eine Ausbildung, die dauert ungefähr 3 Jahre. Und nach der Abschlussprüfung darf man sich quasi Revierjäger betiteln, nennen. Mhm. Und dann kann man danach auch noch eine Meisterprüfung machen und dann ist man der Revierjagdmeister und darf auch neue Berufsjäger ausbilden. Und das Berufsbild ist tatsächlich ja recht breit gefächert, also man jagt nicht nur. Also die beschäftigen sich auch mit Wildschäden, betrieblichen Abläufen, Wildbewirtschaftung, Wildverwertung, Tier- und ökologische Zusammenhänge und Nachhaltigkeit, aber natürlich auch sowas wie Waffenkunde und Jagdwaffen, auch das Halten und Führen von Jagdhilfstieren stande online dabei, finde ich auch ganz witzig. Und ein großer Teil ist zum Beispiel auch Öffentlichkeitsarbeit und Wild- und Naturpädagogik. Also das fand ich auch richtig spannend.
Ist echt sehr breit gefächert, ne? Also denkt man vielleicht gar nicht dran, was das alles beinhaltet. Aber wenn du zuständig bist für so ein Ökosystem, das ja sehr viele einzelne Bausteine beinhaltet, ist, glaube ich, schon richtig spannend.
Also dann gibt es ja noch den Förster. Das ist tatsächlich ein Studium. Also man muss Forstwissenschaften studieren, zum Beispiel in Freising. Und danach folgt tatsächlich noch ein Referendariat oder eine praktische Ausbildungsphase. Fand ich auch richtig heftig. Also es dauert wohl richtig lang, da auch wirklich Förster zu werden. Und der Förster arbeitet auch nicht nur draußen in Waldgebieten, sondern auch, ja, ist auch letztendlich eine Büroarbeit, wo er Planungs- und Verwaltungsaufgaben erledigt. Und der macht eben auch Öffentlichkeitsarbeit für den nachhaltigen Umgang mit dem Wald und hält auch Vorträge in Schulen zum Beispiel.
Ja, aber das ist ja dann auch so, also so ein Förster, wenn er dann hier sein Studium macht, der ist ja dann für Staatsforsten wahrscheinlich zuständig, weil wenn so ein Wald im Privatbesitz ist, werden sich da wahrscheinlich die Menschen, die denen der Wald gehört, darum kümmern, schätze ich jetzt mal.
Ja, also man hat da auch bestimmte Aufgaben. Ja. Also man muss sich schon auch um den Wald, um sein Waldstück kümmern, ja. Mit den Wald aufräumen.
Aufforsten.
Genau.
Keine Ahnung. Ja, also ich kenne es durch viele Bekannte so im ländlichen Raum, dass da irgendwie noch von Oma, Opa irgendwie Waldbesitz da ist und da dann immer kräftig Holz gemacht wird oder sich, keine Ahnung, um den Borkenkäfer gekümmert werden muss und solche Angelegenheiten. Also es ist schon auch, glaube ich, so ein Wald, ein aufwendiges Hobby. Aber ja, ich glaube, wenn man einen Wald in der Familie irgendwie hat, dann gibt man den auch nicht mehr so einfach her.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also,
aber ich glaube, es ist also umgekehrt auch super schwer, wenn man sich Wald kaufen will, ob man da überhaupt irgendwas mal bekommt. Habe ich noch nie mitbekommen, dass irgendjemand einen Wald gekauft hat oder ein Stück Wald.
Es ist ja auch begrenzt. Also wir haben ja auch nicht mehr so mega viel Wald wie früher in Deutschland, sag ich jetzt mal. Und ja, die Waldstücke, die zu verkaufen sind, also oft sind das wirklich, ja, was in der Familie weitergegeben wurde.
Wo keiner mehr irgendwie Lust drauf hat oder keiner mehr da ist. Und dann
die Arbeit auch möchte, ne? Weil, ja, wie du auch sagst, es ist natürlich auch immer mit Arbeit verbunden. Man muss bestimmte Steuern zahlen, man kann Versicherungen, dann gibt es auch Mitgliedsbeiträge. Also man kann in so verschiedenen auch Vereinigungen auch Mitglied werden und muss da dann zum Beispiel auch Beiträge zahlen. Und was ich auch verrückt finde, also was so ein Hektar Wald eigentlich kostet. Also ein Hektar Wald kostet zwischen 10.000 und 60.000 Euro.
Krass.
Halt je nach Lage, Größe, Vielfalt der Bäume, Alter der Bäume, Biomassenvorrat. Also es ist
Ist auch nicht ohne. Einfach mal so ein bisschen Wald kaufen.
Ja, also da gibt es natürlich verschiedenste Gründe, würde ich mal sagen. Aber ja. Ja, manche machen da ja auch Business draus, ne? Also die verkaufen kleine Waldstücke, also Quadratmeter Wald an verschiedenen Firmen zum Beispiel. Im Zuge der Nachhaltigkeit kann man da zum Beispiel auch ein Business draus machen. Ja, wir haben tatsächlich auch einen Wald, ein Waldstück, aber das ist weit weg von einem Hektar. Also das ist ein ganz kleines Waldstück und ja, wir machen da eigentlich nichts aktiv mit, muss ich sagen.
Aber wenn ihr dann Wald habt oder ein Stückchen, ist da Holz machen Thema? Selber Holz machen?
Ja, also da wir mit Feuerholz heizen im Haus, ist das immer Thema, sag ich jetzt mal. Aber halt auch sowas wie, wenn es Unwetterschäden sind oder so, den Wald aufräumen. Also da gibt es schon viele Pflichten, auch mal Bäume fällen.
Ja. Also meine Eltern, die haben ja auch einfach so im Wohnzimmer so einen Ofen stehen, so einen Schwedenofen ein bisschen. Und wir haben auch immer Holz gemacht und ich musste halt immer mit anpacken, ne? Weil du willst es ja auch warm haben. Und ich habe es gehasst. Wirklich, also irgendwie dann hier Holz aufschlichten und raus mit rausziehen, so kleines Geäst oder irgendwas, was halt machbar war oder was ich halt tun kann. Also so ein Wald wäre jetzt auch nicht unbedingt was ich mir persönlich anschaffen würde.
Ja, okay, kann man verstehen. Ich glaube, da muss man schon Passion für haben oder irgendeinen Nutzen dahinter sehen.
So gern ich mich darin aufhalte, am Wochenende
zum Waldbaden.
Zum Waldbaden, genau.
Zum Bäume umarmen.
Ja, so ungern mache ich Holz und sammel Dinge daraus.
Also ich muss kein Holz machen, deswegen passt schon. Ich gebe diese Arbeit innerhalb der Familie ab.
Clever. wenn ihr so einen Wald habt und auch wenn du die Arbeit abgibst, was stehen da so für Bäume drin oder was für Bäume gibt es so?
Also wir haben so einen klassischen Mischwald.
Naja, das muss man ja mal fragen. Ich kenne mich ja nicht aus.
Ja, also ich kann natürlich jetzt auch nicht jede Baumart in unserem Wald analysieren und könnte ich dir jetzt auch nicht mitteilen. Aber überwiegend in fränkischen Wäldern gibt es Fichten und Kiefern. Buchen gibt es auch noch ganz häufig und Eichen. Tannen und Lärchen sind dann eher seltener. Und dann kommt sowas wie Linde, Obstbäume.
Boah, jetzt kann ich ein bisschen klugscheißen, aber ich glaube, das weißt du auch noch aus dem Bio-Unterricht in der Schule. Dann wahrscheinlich nicht, okay. Weißt du, was das Besondere an der Lärche ist?
Nein.
Nein? Ist der einzige Nadelbaum, der seine Nadeln verliert. Crazy, oder?
Okay, krass, nee, das wusste ich jetzt nicht. Aber ich weiß, dass es ungefähr 2,1% Lärchen in fränkischen Wäldern gibt.
Boah. 2,1%. Okay. Vielleicht muss man mal drauf achten. Ich habe noch nie drauf geachtet, ich gebe es zu. Ich habe noch nie eine Lärche ohne Nadeln gesehen im Winter.
Ich auch nicht.
Wenn, dann dachte ich irgendwie so, oh, Borkenkäfer, alles weg. Nee, aber auch da, also ich fand es total spannend, warum funktionieren Dinge, wie sie funktionieren, warum werden Blätter bunt, warum fallen die ab und warum kommen die wieder und was hat es damit eigentlich auf sich? Wir nehmen das halt so hin, ja, es wird kalt, die Bäume werden bunt und dann fallen die Blätter ab. Wird tatsächlich ausgelöst, also eben wenn die Temperaturen sinken im Herbst und Winter oder im Herbst eben, dann wird dieses, dass sich die Blätter bunt färben, durch Pflanzenhormone gesteuert. Und da ist es zum Beispiel so, Ahorn und Pappeln, die werden dann gelb und eine Roteiche wird zum Beispiel rot. Und verantwortlich dafür sind durch die Pflanzenhormone die Änderungen der Mengenverhältnisse der Blattfarbstoffe in den Blättern, wo die halt im Frühling und im Sommer halt grün sind. Durch Chlorophyll ist es dann eben im Herbst und Winter, dass sich das alles ändert und die Blätter bunt werden. Das fand ich eigentlich ziemlich spannend. Und wenn dann die Bäume anfangen, das Chlorophyll abzubauen durch die niedrigeren Temperaturen, dann kommen andere Farben zum Vorschein durch Carotinoide, also gelb, orange und rot, Xanthophylle, das ist nochmal gelb, und Anthocyane, das ist dann rot, ein bisschen so violett-blau, also nicht so knallblau, aber so in dieses rötliche, bordeauxfarbene.
Habe ich schon gesehen, ja.
Und das fand ich echt spannend, wie das einfach durch den Temperaturwechsel in den Blättern stattfindet. Und dann ist es ja auch so, irgendwann werfen ja die Bäume oder die Laubbäume zumindest und die Lärche ihre Blätter ab. Und das ist deswegen, weil es ja so einen Wassermangel gibt im Winter. Also es regnet ja nicht, der Boden ist frostig, das Wasser kommt nicht an die Wurzeln, dies, das. So schützen sich die Bäume vorm Erfrieren. Also
das könnte
man,
ich, ja.
Konnte man eigentlich,
na, ein weiß, was
man,
davon.
Wir ziehen uns was an und die ziehen sich quasi aus. Hä? Und schützen sich so vorm Erfrieren und vorm Vertrocknen. Und ich fand es richtig krass. So ein alter Baum, so ein, als Beispiel war in meiner Recherche eine Rotbuche genannt, pro Tag verdunstet die 400 Liter Wasser, wenn sie Blätter hat, über die Blätter. Und wenn sie die eben abwirft, spart sie sich das alles ein und schützt sich so vorm Austrocknen. Finde ich krass. 400 Liter Wasserverdunstung am Tag. Finde ich verrückt. Genau, und dann haben wir im Gegensatz dazu die Nadelbäume eben, die ja ihre Nadeln dauerhaft behalten. Grund dafür ist, dass diese Nadelbäume auf ihren Nadeln eine recht dicke Wachsschicht haben und wie so eine Art ja, feste Haut übergezogen und dadurch schützen die sich sogar vor ja, Vertrocknung und vorm Frieren, sage ich mal. Also bei denen ist es wieder genau andersrum, außer eben bei der Lärche. Da haben die Nadeln eben eine weniger dicke Wachsschicht drauf und deswegen wirft die zum Schutz auch noch ab. Fand ich echt interessant.
Finde ich auch total interessant. Auch das mit der Wachsschicht von Nadelbäumen, also von, ne? Woran ich irgendwie gerade denken musste, ist an Tannenhonig.
Tannenhonig? Ja,
also, ich weiß, es ist ein bisschen off-topic eigentlich, aber also ich sammle tatsächlich auch Tannen.
Wie du sammelst Tannen?
Also keine Bäume, keine Bäume natürlich, aber halt ja, die
Nadeln,
die Nadeln,
also Äste und so.
Weil die kann man auch richtig gut ja, verarbeiten. Damit kann man auch super viele verschiedene Sachen machen. Unter anderem auch Honig ist auch mega gesund und richtig lecker.
Oh, wie?
Also kann man einfach einlegen. Die Nadeln in den Honig.
Ach so, genau. Okay. Und es schmeckt dann so nach Wald.
Genau, das schmeckt dann, nimmt halt, der Honig nimmt den Geschmack von den Nadeln an.
Wie viel macht man da in den Honig? Fischt man die wieder raus? Isst man die mit?
Nee, man kann die da tatsächlich drin lassen.
Piekst das nicht beim Essen?
Ja, man sollte die jetzt auch nicht unbedingt mitessen.
Ach so, hey, aber
also mitessen tue ich sie nicht, da habe ich jetzt kein Wissen.
Also fischst du sie trotzdem raus?
Ja, ich mache halt, also ich tue die nicht einzeln rein, sondern schneide halt einzelne Zweige ab.
Ach, ja, und dann, okay.
Und steckt die halt in den Honig rein. Und dann sind halt in so einem Glas Honig vielleicht so zwei kleine Zweige drin. Und das ist super gesund und super einfach auch gemacht. Und
das schmeckt man?
Das schmeckt man, ja. Umso länger es zieht, umso intensiver ist der Geschmack natürlich.
Das stelle ich mir eigentlich ganz gut vor.
Ja, und es ist schnell und einfach gemacht. Und ich finde, das ist auch ein schönes Geschenk. Also,
habe ich mir auch gerade gedacht, irgendwie, wenn man nicht so wirklich weiß, was man verschenken soll.
Zu Weihnachten? Ist ja jetzt auch wieder bald. Also,
habt ihr hier einen Tannenhonig gemacht? Da war so ein Zweig in Honig gestellt. Nee, finde ich aber cool. Finde ich echt witzig.
Aber ob das jetzt an der bestimmten Wachsschicht liegt, keine Ahnung. Also ich weiß nur, dass es gut schmeckt.
Oft harzen ja so Nadelbäume auch viel irgendwie und sind so pappig und klebrig, weil sie vom Holz machen. Klebt es immer in den Fingern. Aber cooler Tipp. Was ich auch noch spannend fand, also ich finde immer so Zahlen und Fakten, irgendwie so random Sachen total cool. Wenn wir wieder dabei sind, dass das Laub fällt, auf so einem Hektar Mischwald fallen ungefähr 5 Tonnen Laub und Holzreste von den Bäumen jedes Jahr. Finde ich auch irgendwie eine krasse Zahl. Aber wenn man sich dann so fragt, wo geht es eigentlich hin? Weil es müsste irgendwie immer mehr werden. Und, ne? Und da halt auch irgendwie, dass das von Tieren halt zerkleinert wird und dann durch deren Reste auch wieder zum Beispiel Pilze, Sporen, Bakterien, das noch weiterverarbeiten, halt so Erde, Humus, keine Ahnung, dass da nicht irgendwie so massig Berge an Blättern im Wald rumliegen. Also es erledigt sich alles von selbst eigentlich. Finde ich auch immer wieder faszinierend, dass die Natur uns eigentlich nicht groß braucht.
Ja, eigentlich nicht.
Wenn dann umgekehrt, ne?
Ja, du hast ja gerade von Tieren gesprochen. Wir können ja jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was es für Tiere überhaupt gibt in fränkischen Wäldern. Da fällt mir auch gleich ein anderen Artikel von uns ein. Und zwar wurde in einem fränkischen Tierheim eine Babykatze abgegeben. Und es hat sich herausgestellt, dass es eine Wildkatze war.
Es war irgendwie getitelt mit komische Katze oder so.
Ja.
Ja, es war ein Baby-Wildkätzchen, ne?
Ja, und fand ich natürlich persönlich super spannend, weil ich ja Katzen auch zu Hause habe. Und Wildkatzen sind ja auch super selten. Also die sind vom Aussterben bedroht und ja, das sieht man eigentlich nicht. Also sie sind ja auch
die
total scheu.
Die sind super scheu, ja. Ja.
Also es ist echt total selten, dass sowas vorkommt. Aber ich fand es total cool. Wir hatten ja auch ein Bild in unserem Artikel. Die sind natürlich auch sehr süß.
Voll, die war richtig knuffig.
Die erkennt man an so einem besonders breiten, aufgeplusterten Schwanz, Wildkatzen.
Ah, okay.
Und natürlich auch an der Musterung. Also die sind vom Körperbau auch ein bisschen bulliger als Hauskatzen. Aber sehr süß. Schon eine sehr krasse Ähnlichkeit mit Hauskatzen. Also kann man schon verwechseln. Vor allem, wenn sie noch so klein sind.
Wenn mal einem eine zu... Nee, das wird nicht passieren, dass der einem eine zuläuft.
Nee, das ist dann eine verwilderte Hauskatze. Also
verloren gegangen irgendwo.
Ja, die haben wir ja leider auch so viele in Franken. Also ja, aber ich arbeite ja ehrenamtlich beim Katzenschutz Schweinfurt. Da machen wir auch einige Kastrationsaktionen wegen den verwilderten Hauskatzen. Fortpflanzung, sag ich jetzt mal, einzudämmen. Und bei mir in der Gegend hatten wir dann eben auch Lebendfallen aufgestellt. Also, okay. Ne, die sind ja so scheu, die kann man nicht einfach anpacken, sondern die füttert man an mit einer festen Futterstelle und stellt dann Lebendfallen auf und platziert da drin Futter, dass sie halt reingehen. Wenn sie reingehen, dann lösen sie so einen Mechanismus aus und dann geht es zu.
Ja.
Und bei mir ums Haus rum, auf unserem Grundstück, war eben auch mal eine Katze, die wir unbedingt einfangen wollten. Die ist uns zugelaufen, beziehungsweise hat sich niedergelassen in unserer Scheune, die war auch schwanger. Dann haben wir überall auf unserem Gelände Lebendfallen aufgestellt Und diese Katze ist nicht reingegangen, aber dafür sämtliche Wildtiere. Also, okay. Wir haben einen Igel, wir haben mehrere Igel gefangen. Wir haben sogar einen Fuchs mal drinnen gehabt, was auch richtig crazy war, diesen Fuchs in dieser Lebendfalle zu sehen.
Oh je.
Ja, ein Marder war auch drinnen. Das haben wir natürlich gleich Respekt bekommen, weil wir natürlich auch Autos auf dem Hof stehen haben. Also das war echt total krass. Diese Katze war so intelligent, die ist da nicht reingegangen. Ja, aber gut. Es war auch spannend, mal einen Fuchs in so einem
Freundin,
in so einer Falle zu sehen.
Ja, letztens tatsächlich ein Bild geschickt, die haben in so einer Lebendfalle einen Siebenschläfer gefangen. Und
oh,
die
sind
ja auch super süß. Also der ist halt irgendwie in den Keller geraten und hat da angefangen, sich durch eine Holztür durchfressen zu wollen. Ja, dann haben die den halt auch in so einer Lebendfalle gefangen und wieder draußen im Wald freigelassen. Mhm. Hat ein Bild geschickt, der war so süß. Wenn es kein Wildtier wäre, hätte ich ihn behalten, aber naja.
Also Siebenschläfer nehmen wir tatsächlich auch auf.
Ja.
Also Wildtiere allgemein. Wir haben auch ab und zu mal Igel, weil das für die ja auch durch die Klimaerwärmung teilweise ja nicht so einfach ist mit dem Überwintern. Aber den Fuchs haben wir natürlich dann auch wieder freigelassen. Also den haben wir dann quasi mit der Lebendfalle zum Wald getragen.
Und schnell weg.
Und aufgemacht. Und dann ist der echt, der ist sehr langsam rausgegangen, ist so ein bisschen getrabt. Und dann hat er sich zu uns umgedreht, so auf die Art, Dankeschön. Und dann ist er weggerannt in den Wald.
Okay.
Das war ein total schönes Erlebnis, echt.
Zu dem Thema, das kam mir gerade mit den Igeln, ne? Und so Igel-Auffangstationen. Das war letztes Jahr. Und ich glaube, ich habe den Screenshot noch auf dem Handy, weil so, wie kann sowas passieren? Eine Frau hat einen Igel in einem Karton zu so einer Igel-Auffangstation gebracht und hat gemeint, ja, sie füttert ihn seit Tagen, aber der rührt das Futter nicht an und der bewegt sich nicht und sie hat so Angst und der Arme, halt dich fest.
Der war im Winterschlaf schon.
Nein, das war ein Mützenbommel. Die hat ihn
was?
Auf der Straße einen Mützenbommel gefunden. So einen grauen, der ist irgendwie ab.
Wie bitte?
Und hat den in den Karton gesetzt mit Katzenfutter. Und natürlich, also, und dann war die Frau so besorgt, dass der Mützenbommel nichts frisst und sich nicht bewegt, dass sie das Ding in dem Karton zur Igel-Auffangstation gebracht hat. Und die haben sich verarscht gefühlt, ne? Und es war,
aber es war ernst gemeint.
Ja, also ich habe von dem Artikel, das schicke ich dir mal, ich habe so auf dem Handy einen Screenshot gemacht, weil ich es so unfassbar witzig fand. Ah, wie man in voller Überzeugung einen Mützenbommel in die Igel-Auffangstation bringen kann. Herrlich. Ach Gott.
Ja, also sowas habe ich auch noch nie gehört.
Nee.
Weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, wie man das verwechseln kann, aber ja, ich finde, da muss man eh total vorsichtig sein. Man kann nicht einfach irgendwelche Wildtiere schnappen und woanders hinbringen, weil oft sind die ja dann auch im Winterschlaf, vor allem Igel und so.
Ja,
also da sollte man nicht so schnell handeln, sondern erstmal abwarten und beobachten.
Ja, das auf jeden Fall. Ich finde eh so, weil wir noch bei Tieren im Wald waren, hast du jemals in deinem Leben mal einen Dachs gesehen? Ich finde, es ist so ein, weiß ich nicht.
Nee.
Gibt es die überhaupt? Ist es so, wurden die ausgedacht? Also wir haben noch nie einen Dachs gesehen.
Existieren die nur in Märchen?
Ja. Dann auch gelesen, dass Dachse in Gruppen leben von 3 bis 30 Tieren. So ein ganzes.
30?
Ja. Stell dir das mal vor, ich gehst mal spazieren. Dann, 30 Dachse. Nee, es gibt tatsächlich noch relativ viele, so um die 85.000 in Deutschland, also in deutschen Wäldern. Finde ich auch irgendwie, es existiert für mich, noch nie einen Dachs gesehen.
Hast du schon mal einen Biber gesehen?
Im Tierpark.
Ja, okay.
Da habe ich auch Waschbären gesehen und ich bin voll der Fan von Waschbären. Obwohl die ja eingeschleppt wurden. Also ich komme ja eigentlich aus Kanada und Amerika. Finde ich aber auch eine richtig witzige Story. Das war also 1934. haben sich zwei Menschen, ein Jäger und ein Geflügelfarmbesitzer, finde ich ganz kurios, haben sich gedacht, komm, lass doch mal hier so Waschbären in Deutschland ansiedeln. Und haben die quasi eingeschleppt. Also die haben dann auch mit Jägern gesprochen. Hey, ist doch eigentlich in Ordnung. Also Waschbären sind ja Kleinbären und die könnten ja irgendwie gut sein im Wald. Die sorgen ein bisschen für Ordnung. Ökosystem hier mit, ja, Aasfressen. Das sind ja Allesfresser auch. Und Insekten und keine Ahnung. Und die machen ja nichts, ne? Die sind ja harmlos, so kleine, tapsige Bärchen. Und dann, ja, okay, komm, hier, lass mal 1934 paar Waschbären aussiedeln, aussetzen. Ja,
20 Jahre... Krasse Fehleinschätzung, oder?
20 Jahre später hat man sie dann, weil sie ja, nichts machen und keinen Schaden anrichten, zu jagbaren Tieren ohne Schonzeit erklärt.
Oh, also, wow. Das ist so typisch Mensch auch, oder?
Ja, und es ist halt so, Waschbären, die vermehren sich halt auch wie die Karnickel, die fressen alles, die können überall leben, die ja holen sich auch alles mögliche aus Mülltonnen raus und dass die im Wald bleiben, also ich glaube, das hat auch jeder schon mal gesehen, das kannst du vergessen, egal ob in Städten oder sonst wo, die nisten sich auch überall ein und die sind halt auch recht frech unterwegs, ne? Also die, so ein Waschbär hat ja irgendwie auch Angst vor gar nichts und die zählen tatsächlich zu den intelligentesten Tieren auf der Welt, ohne Scheiß. Forscher haben das untersucht, also Waschbärenforscher, und die haben die Schlösser knacken lassen und die kleinen, cleveren Tierchen schaffen es echt, sich zu merken, wie man verschiedenste Arten von Schlössern knackt. Also es sind so eigentlich die perfekten Bankräuber, weil die echt, die wissen, also das ist auch die Pfoten, also die haben ganz sensible
Pfoten. Haben die nicht auch Daumen?
Ja, ja, und ähnlich wie bei uns Menschen, also eigentlich, die sehen mit ihren Pfoten, die sind von den Augen her farbenblind, aber erfühlen halt ganz viel und deswegen checken die auch, wie man Schlösser knacken kann. Richtig crazy. Naja, so viel dazu. Also ich finde sie super putzig, ich hätte auch gern einen, vor allem wenn die ein bisschen fülliger sind und so schwappe, die sind sau süß. aber ja.
Die sind schon sehr hübsch, ja.
Aber es sind nicht ohne. Kleine, freche.
Da habe ich dann meine Bärchen. Katzen schon auch lieber.
Ja.
Obwohl die auch manchmal frech sind.
Weniger frech, dafür ähnlich, ja, oder gefährlich, sage ich mal. Also nicht ähnlich gefährlich, aber gefährlich. Wildschweine möchte ich nicht begegnen. Auch mal halt in einem Tierpark gesehen und sogar gestreichelt. Fand ich verrückt, das hat sich streicheln lassen. Aber so im Wald möchte ich keinem Wildschwein begegnen.
Aber du gehst ja eh nicht in den Wald spazieren, ne? Das haben wir ja vorhin rausgehört.
Ja, vielleicht mal spazieren schon, aber sonst da nicht so viel. Und auch da haben wir einen sehr kuriosen Artikel bei infranken.de, dass man die Beine in die Hand nehmen sollte, wenn man im Wald Maggi riecht. Flo aus dem Off möchte dazu eine Geschichte erzählen.
Ich kann auch aufstehen, Flo.
Das ist mir jetzt einfach nur wichtig, das kurz zu sagen. Ich war gestern mit meinem Hund im Wald und der hat sich auf einmal echt komisch benommen und überall umgeschaut und geschnüffelt. Und dann habe ich auch auf einmal Maggi gerochen und musste an unseren Artikel denken und habe wirklich die Beine in die Hand genommen und bin mit meinem Hund so schnell wie möglich raus. Und wenn du da erstmal so einer Sau begegnest, die vielleicht Frischlinge hat, dann ist dein Hund aber ganz schnell hinüber und du vielleicht am Ende auch noch. Also es war krass, also, es war wirklich dieser Maggi-Wildschweingeruch, den man einfach kennt. Bin ich abgehauen.
Also ist es auf jeden Fall besser. Aber weil du jetzt, weil Flo das gerade so verglichen hat, dieser Maggi-Wildschweingeruch ist ja das eine, wenn du im Wald bist und es riecht nach Maggi. Aber es ist halt das andere, wenn du irgendwie was zum Essen machst. Und auf einmal riecht es nach Wildsau in deinem Essen. Nee, egal. Aber ja, also es ist wohl...
Ich benutze Maggi nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das riecht. Ja, also wenn ich in meine Suppe meine frischen Gartenkräuter rein tue, dann brauche ich gar kein Maggi, also...
Okay.
Sorry.
Ja, aber ja, auf jeden Fall so ein Wildschwein... Das kann ganz schön gefährlich werden. Und wie gesagt, selbst also wenn die irgendwie Jungtiere dabei haben oder Frischlinge gar, dann ganz schnell ciao. Und die wiegen ja auch einiges. Also so ein Weibchen 60 bis 80 Kilo, so ein Eber um die 100 Kilo. Und wenn der da Vollstoff auf dich zurennt, nee. Und dann haben die noch ihre Haue und
Aber ich habe noch nie, also ich bin ja so viel im Wald, also weil ich ja auch daneben wohne, ne? Und ich habe noch nie ein Wildschwein gesehen. Also halt in freier Wildbahn, jetzt auch hier im
Ah, doch, tatsächlich mal nachts über die Straße rennend.
Ah, okay, ja.
Aber jetzt noch nicht so.
Also bei, ich habe schon Füchse, echt viele Füchse gesehen. Ich glaube, bei uns gibt es viele Füchse, aber ja, ich habe auch mal ein Reh gesehen. Also Rehe gibt es auch einige bei uns. Und auch ja, hier Bambis, war auch richtig süß. Ja. Da muss man ja auch echt richtig Abstand halten, weil da dann auch die Gefahr ist, wenn die Menschen riechen, dass sie dann ja, das Kitz vernachlässigen. Also ja, bei Wildtieren sollte man echt vorsichtig sein. Vielleicht auch noch eine witzige Story von mir. Wir haben auch einen Mühlenbach bei uns, der ums Haus fließt. Und da ist regelmäßig mehrere, also da sind regelmäßig mehrere Biber im Einsatz.
Oh.
Ja, und deswegen habe ich schon oft in meinem Leben Biber gesehen. Die sind ja auch riesig.
Echt?
Ich finde die total riesig. Also ich habe mir die irgendwie viel kleiner vorgestellt.
Die haben auch so knallorange Zähne, ne? Ich finde es richtig, boah, das schaut richtig ekelhaft aus. so orange, also es schaut echt aus, als hätten die so zwei so Moorrüben.
Okay. Ja. Auf jeden Fall sind die auch echt nicht ohne. Also die bauen natürlich ihre Dämme und verstopfen dann quasi den Bach. Und dann muss immer die Gemeinde kommen und ja, die Dämme abbauen, weil als Privatperson quasi dürfst du das nicht, sondern ja, das muss irgendwie speziell gemacht werden, weil die ja auch unter Naturschutz stehen.
Gibt's ja auch in sehr vielen Städten, wo wir wieder bei den Tierforschern wären, also Biberbeauftragte tatsächlich, die sich dann um sowas kümmern.
Du stellst heute richtig verrückte Berufe vor.
Ja, vielleicht ist das ja was für euch da draußen. Eichhörnchen, Forscher.
Biberbeauftragter.
Ja, Waschbärforscher.
Oder der klassische Berufsjäger.
Genau. Ja, aber auch spannend. Also wenn der dann, ist schon mal bei euch was dann geflutet worden durch einen Biberdamm?
Geflutet nicht, aber ja, halt richtig krass verstopft, dass die eine Seite halt super hoch war, die andere Seite halt, ja, der Wasserstand sehr niedrig.
Ja. Das ist ja auch krass, ne? Also so Biber, ich habe da tatsächlich mal eine Doku geguckt, wie ausgeklügelt diese Dämme sind und was die da für Gänge bauen und das ist alles, also Wahnsinn. Das haben die alles einfach in ihrem Kopf, instinktmäßig wissen die, wie die das machen müssen. Faszinierend. Was ich auch, also noch ein ganz anderes Tierthema, aber das fand ich auch richtig verrückt. Im Zuge meiner Recherche, hast du schon mal oder wann hast du bewusst deinen letzten Schmetterling im Sommer wahrgenommen?
Wow.
Das fällt einem auch irgendwie nicht so auf, die sind auf einmal weg.
Anfang September würde ich fast sagen.
Und wo gehen die hin? Was macht so ein Schmetterling? Sterben die, wenn es kalt wird?
Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass sie eine sehr geringe Lebensdauer haben und halt sterben. Ja.
Es gibt Schmetterlinge, ohne Scheiß jetzt, die fliegen wie Vögel in den Süden. Also nicht alle, aber manche. Dann gibt es welche, die vergraben sich im Boden zum Überwintern. Dann gibt es welche, ja, die sterben halt. Dann gibt es welche, die gehen in Winterstarre. Also die setzen sich irgendwo fest. Ich weiß nicht so ganz, wie dieser Vorgang dann passiert, aber die sorgen dafür, dass in ihrem kleinen Körper nur noch ganz wenig Wasser ist, dass die nicht einfrieren über den Winter. Und dann gibt es eben welche, die sind so schlau, wenn die noch als Puppe in ihrem Kokon sind, dann bleiben die da drin bis zum nächsten Frühling. Also auch ganz
verrückt.
Wild. Ja.
Also sterben sie doch nicht alle, so wie ich vermutet
habe. Nee, alle tot auf einmal. Nee, tatsächlich nicht. Aber ja, ich habe meinen letzten Schmetterling, also bewusst wahrgenommen, Ich war am Wochenende in der Sauna und da ist mir einer noch vorbeigeflogen draußen. Und da dachte ich mir so, oh, krass, irgendwie hier so Mitte, Ende Oktober, Anfang November, letzter Schmetterling.
Wahrscheinlich auch wegen der Klimaerwärmung. Also,
wahrscheinlich.
Ja, richtig spannende Folge, also hier mit sehr viel Tierwissen.
Alles ganz schön viel los in unseren fränkischen Wäldern.
Doch nicht so still und Ruhe beim Waldbaden. Da muss man schon auch aufpassen, dass man ein Wildschwein nicht über den Weg läuft.
Ja.
Nee, aber das kann ich echt empfehlen. Also wenn ihr mal aus dem Alltagsstress raus wollt, auch du Nadine, dann versucht doch mal das Waldbaden. Ich kann das echt nur empfehlen.
Ja, also dann würde ich sagen, dann mache ich das jetzt auch und verabschiede mich direkt. Ich sage in den Feierabend und gehe jetzt Waldbaden. Vielen lieben Dank, dass ihr alle zugehört habt und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal definitiv wieder.
Ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.
Ciao.